Deutschlandfunk Kultur. Nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen.
Mit Nana Brink.
Und mit Corbinian Frenzel. Schön, dass Sie uns zuhören. Die AfD feiert Erfolge wie eine Volkspartei. In Sachsen und in Thüringen ist das beste Ergebnis einer rechtsextremen Partei bei Landtagswahlen in Deutschland. Und mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht hat ja eine neue Partei aus dem Stand zweistellig gepunktet. Und in Thüringen sogar, Corbinian, mehr als die Berliner Ampelkoalition zusammen. Das muss auch irgendwie sehr bitter sein.
Also wirklich sehr eindrucksvoller Wahlabend, den wir uns hier in den nächsten zwei Stunden vornehmen. Studio und Länderreport gemeinsam. Es gibt wirklich viel zu besprechen und wir freuen uns sehr, dass wir das tun können, natürlich mit den beiden, die diese beiden Länder für Deutschlandfunk Kultur voll im Blick haben. Unsere Landeskorrespondenten, da ist nämlich in Sachsen
Alexander Moritz, hallo.
Hallo nach Berlin und ins ganze Bundesgebiet.
Ja, und wir haben in Thüringen Henry Bernhard, der aus Erfurt zugeschaltet ist. Hallo, schönen guten
Hallo,
Tag.
Hallo, ich winke.
Ja, ich meine, ich habe so ein Wort von Julie C., von der Schriftstellerin, in Erinnerung. Da stehen ja im September auch noch Landtagswahlen an. Und die sagte,
in Brandenburg, ja. Mhm.
Genau, Demokratie ist auch, wenn das Ergebnis nicht gefällt. Fangen wir vielleicht mal mit einer Sache an, die eigentlich allen Demokraten gefallen müsste. Es gibt ja eine Rekordwahlbeteiligung. Das kann man Alexander Moritz vor allem für Sachsen sagen. Da ist die ja so wirklich die höchste Wahlbeteiligung, seitdem es wieder Landtagswahlen gibt in diesem Bundesland.
Ja, absolut. Das spiegelt auch wieder, wie angespannt hier eben die politische Stimmung im Vorfeld war. Also es gibt sehr viele Leute, die sich grundlegende Veränderungen wünschen. Und es gibt auch viele Leute, die davor Angst haben, dass hier das ganze politische System, unsere Demokratie ins Kippen gerät. Und auf beiden Seiten wurde mobilisiert, insofern eine höhere Wahlbeteiligung, was ja erstmal was Gutes ist.
Und das war in Thüringen ähnlich, Henry Bernhard?
Ja, sicher. Einerseits die Leute, die sagen, es muss sich was ändern. Das hat man quasi bei allen Parteien an den Wahlständen gehört. Das hat viele Leute auch zusätzlich jetzt zur Wahl getrieben. Und sicher haben sich auch viele Sorgen gemacht, dass es zu einem Rechtsruck kommen kann. Es war ja vorher absehbar, war ja mit Ansage. Die sind dann auch noch gegangen. Aber ich glaube, dass die rechte Seite, wenn man sich die Statistiken anschaut, da deutlich besser mobilisieren konnte. Möglicherweise war ja die linke Seite auch schon mehr oder weniger ausmobilisiert.
Und das werden wir natürlich alles noch im Detail besprechen. Sie haben die Wahlergebnisse ja bestimmt alle noch im Kopf, aber wir wollen die Zahlen noch ein bisschen sortieren hier mit unseren Landeskorrespondenten Alexander Moritz in Sachsen und Henry Bernhard in Thüringen. Das Wahlergebnis in Sachsen, das unterscheidet sich ja von dem in Thüringen, als sich ja hier die CDU als erste über die Zielmarke geschoben hat, knapp 1,3% dahinter, aber die AfD. Alexander Moritz, Wahlsieger, ja, sagt es der alte und vielleicht neue Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU. Hat er denn schon beim Bündnistag Sarah Wagenknecht einen Termin vereinbart?
Das hat er heute noch nicht so richtig beantworten wollen, aber dieser Termin steht auf jeden Fall ins Haus in den kommenden Tagen, würde ich sagen. Also Michael Kretschmer hat heute früh im Deutschlandfunk gesagt, ich habe mir das Ergebnis nicht gewünscht, aber ich muss die Realität zur Kenntnis nehmen. Und ich denke, das fasst ganz gut zusammen, in was für einer Situation die CDU hier in Sachsen ist. Sie hat es zwar knapp vor die AfD geschafft, mit der möchte sie aber nicht zusammenarbeiten. Da hat sich jetzt auch nichts dran geändert. Und damit bleibt eigentlich nur noch eine Konstellation übrig, mit der man überhaupt eine Mehrheit bilden kann. Das ist CDU plus BSW plus SPD. Mhm. Und diese Regierungsfindung steht uns jetzt irgendwie ins Haus. Ich komme gerade aus dem Landtag hier zurück ins Studio und da wurde jetzt 1,5 Stunden von Seiten der Parteien ausgewälzt, was sie aus dem Ergebnis machen wollen. Und wenn man das mal kurz zusammenfassen möchte: Stabilität, Regierungsauftrag bei der CDU, alles andere nach der Vorstandssitzung heute Abend.
Bleibt ja auch nichts anderes übrig.
Die Gremien, die berühmten Gremien. Henry Bernhard in Erfurt, Blick auf Thüringen. Da war ja irgendwie 2 Stunden lang nach 18 Uhr, nach Schließung der Wahllokale, die Idee in der Welt, na, das könnte mal klappen. Es gibt keine Sperrmehrheit letztendlich, wenn man AfD und BSW zusammenrechnet. Es hätte also eine Koalition rechnerisch geben können aus der zweitplatzierten CDU, aus dem BSW und der SPD, dann hat sich das irgendwie zerschlagen. Und jetzt die Frage, steht Thüringen eigentlich genau da, wo es auch 2019 schon stand, nämlich vor der Situation, dass es eigentlich fast unmöglich wird, eine Regierungsmehrheit zu bilden?
Na, ich glaube, 2019 stand Thüringen vor dem Abgrund. Wir sind jetzt einen Schritt weiter.
Also schon im Abgrund.
So schön sagt.
Oder vom Abgrund weg.
Nein, aber es gibt natürlich immer noch die Hoffnung, dass es was werden kann mit der Koalition aus CDU, Bündnis Wagenknecht und SPD. Mit irgendeiner Form der Duldung von den Linken oder auch nur durch die Duldung von einem einzigen Abgeordneten. Ich meine, wenn man mal genau hinschaut oder hinhört, gestern Abend hat Bodo Ramelow gesagt, er werde alles dafür tun, nicht seine Partei, sondern er werde alles dafür tun, dass es zu einer stabilen Landesregierung kommt unter Mario Vogt, also dem Christdemokraten, und werde dafür sorgen, dass auch die AfD nicht in der Lage ist, im Laufe der Legislaturperiode diese Koalition vor sich herzutreiben. Ich denke, da ist irgendwas im Busche. Es wird eine Entscheidung getroffen werden. Das wird gerade noch diskutiert bei den Linken. Wie das Ganze aussehen wird, wissen wir noch nicht. Aber Bodo Ramelow ist für unkonventionelle Lösungen ziemlich bekannt eigentlich.
Also das wäre dann quasi CDU, SPD, BSW und BBR, Bündnis Bodo Ramelow.
Möglicherweise die One-Man-Show Bodo Ramelow, ja. Das wissen wir noch nicht. Vielleicht auch eine formale Duldung irgendwie, aber da ziert sich die CDU ja noch. Aber man hört das ja jetzt schon bundesweit und auch Söder äußert sich dazu. Also mit diesem Unvereinbarkeitsbeschluss, vielleicht müssen wir das doch nicht so ernst nehmen. Das wusste man natürlich jetzt auch schon über ein Jahr, dass die Situation kommen würde möglicherweise, hat aber nichts dafür getan, das zu diskutieren. Und jetzt wird das Ganze in der CDU in Hektik und Stress diskutiert. Also viele Dinge, die absehbar waren vorher, werden jetzt ganz hektisch angegangen.
Corbinian, weil du es angesprochen hast, die Sperrminorität in Sachsen, wie auch in anderen Bundesländern, vielleicht nur noch mal zur Erklärung, da werden ja sozusagen Verfassungsrichter und andere Spitzen, zum Beispiel der Landesrechnungshöfe, mit einer Zweidrittelmehrheit aller Parlamentarier gewählt. Und bestimmte Posten können dann also ohne AfD-Zustimmung gar nicht nachbesetzt werden. Und auch die Landtage können sich dann zum Beispiel gar nicht selbst auflösen. Nun aber ist klar, Alexander Moritz, dass das in Sachsen nicht passiert, denn man hat neu ausgezählt.
Genau, gestern Nacht kam eine Meldung vom Landeswahlleiter, der hat gesagt, die AfD hat 41 Sitze, das wäre eine Sperrminorität. Ich hatte in der Nacht, tatsächlich war ich noch bei einer Wahlparty, wir haben nachgerechnet und haben gesagt, das stimmt irgendwie nicht so ganz. Und heute Vormittag kam dann tatsächlich die Korrektur. Der Landeswahlleiter hat sich verrechnet bei der Umrechnung von Stimmen in Sitze. Die AfD hat nur 40, das ist genau ein Sitz zu wenig für diese Sperrminorität. Damit gibt es also keine Sperrminorität für die AfD. Der SPD-Vorsitzende hat ja gerade gesagt, das Schlimmste wurde verhindert, weil die AfD jetzt bei solchen Zweidrittelentscheidungen nicht unbedingt einbezogen werden muss. Wobei man sagen muss, wenn man praktisch drauf schaut, welche politischen Folgen hätte es gehabt, es stehen im Moment keine Entscheidungen an, die mit Zweidrittelmehrheit zu fassen sind. Beispielsweise eine Verfassungsänderung, da gab es unter der jetzigen Regierung große Pläne. Man hat 5 Jahre lang versucht, die Verfassung an einigen Stellen zu ändern, beispielsweise für mehr direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung, Reform der Schuldenbremse. Das ist da schon gescheitert am Widerstand einzelner CDU-Abgeordneter. Und für die kommende Regierung, wie auch immer sie aussehen wird, die wird sich das vermutlich eh gar nicht mehr vornehmen, dass man da jetzt noch was dran ändert.
Nur eine ganz kurze Frage, wie kann man falsch auszählen? Wie kann sowas passieren?
Das fragst du aus Berlin sendend, ja, wo wir mit so Abgeordnetenhauswahl durchaus schon mal Spaß gehabt hatten. Aber die Frage ist ernst gemeint natürlich, ja.
Also ich kann nur zitieren, das Statistische Landesamt schiebt vor einen Softwarefehler. Man muss sagen, in Sachsen wurde auch das Verfahren, mit dem diese Umrechnung stattfindet, wurde geändert vor 2 Jahren qua Gesetz.
Okay, dann kann auch mal was schiefgehen.
Hier umgestellt worden.
Apropos schiefgehen, also das ist natürlich schon eine politische Bewertung, aber diese Sperrminorität, die jetzt in Sachsen für die AfD nicht eintreten wird, Henry Bernhard in Thüringen, ist die jetzt Realität mit dem neuen, mit dem gewählten Landtag, die AfD, die ja da ganz klar stärkste Kraft geworden ist und eigentlich was damit anfangen kann, mit dieser Macht aus der Opposition heraus?
Ja, also wenn man sich in Thüringen nicht auch verzählt hat, dann gibt es in Thüringen die Sperrminorität für die AfD. Das heißt, dass in Thüringen keine Verfassung geändert werden kann ohne Zustimmung der AfD, dass kein Verfassungsrichter gewählt werden kann, dass der Richterwahlausschuss nicht gewählt werden kann, dass der Landtag nicht aufgelöst werden kann und auch die Mitglieder für die Parlamentarische Kontrollkommission für den Verfassungsschutz können nicht gewählt werden ohne Zustimmung der AfD. Das sind alles Dinge, die vorher absehbar waren. Es gab ja auch das große Thüringen-Projekt vom Verfassungsblock, wo sehr dezidiert diese Probleme vorher schon aufgeworfen wurden und für einzelne dieser Fragen auch schon Lösungsvorschläge angeboten oder aufgezeigt wurden, was man machen könnte, damit man zum Beispiel auch weiterhin ein funktionierendes Rechtssystem hat, selbst wenn es zu einer Blockade im Parlament kommen würde. Das ist jeweils an verschiedenen Parteien gescheitert, all diese Dinge. Das heißt, es hat keinerlei Verfassungsänderungen gegeben in diese Richtung. Man ist sehenden Auges in das Problem reingelaufen und jetzt ist der Jammer natürlich groß.
Jetzt ist natürlich diese Frage nicht nur rechnerisch zu beantworten. Wir haben das jetzt vor allem gerade wirklich mit Blick auf Mandate und wer hat Mehrheiten beantwortet. Aber wir bleiben nochmal kurz in Thüringen, erst Henry Bernhard. Politisch, also diese Koalition, wie sie sich da jetzt abzeichnen könnte, CDU, BSW, SPD, passt das inhaltlich zusammen? Plus
Bodo Ramelow oder wer auch immer noch?
Genau. Naja, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass man die AfD von der Macht fernhalten möchte. Weiter würde ich mal nicht gehen. Weiter hält die nichts zusammen, glaube ich. Und selbst das BSW ist ja in sich schon eine Wundertüte, wenn man es höflich formuliert. Das wird eine sehr stürmische Fahrt über einen großen Ozean, wo man auch nicht weiß, wie lang das Ganze gut gehen wird, wenn das Schiff überhaupt losfährt. Also ich wage zu bezweifeln, dass dieses Parlament für 5 Jahre zusammenbleibt und dass es keine Neuwahlen gibt zwischendurch.
Also Bodo Ramelow ist ja immer noch ein sehr beliebter Politiker. Kann es sein, dass er das Zünglein an der Waage dann sein wird, je nachdem, wie er sich entscheidet?
Das kann durchaus sein, dass da jetzt was passiert. Wir müssen entweder vielleicht nur heute die Vorstandssitzung der Linken, der Thüringer Linken heute abwarten oder auch die nächsten Tage oder Wochen mal sehen, wann da ein Vorschlag rauskommen wird. Aber ich denke mir, es wird irgendein Vorschlag kommen, der es möglich machen wird für die denkbare Koalition zu einer Mehrheit, nicht nur zur Ministerpräsidentenwahl, sondern auch danach zu kommen. Aber das ist bislang noch Spekulation und sozusagen rausdestilliert aus dem, was Bodo Ramelow verkündet hat und was so ein bisschen durch die, ja, an Gerüchten so rumschwabert in Erfurt.
Alexander, ganz kurz mit Blick auf Sachsen. Da auch die Frage nach dem, was da politisch zusammenwächst und zusammenwachsen muss, ob das auch zusammenpasst. Ich meine, bei Michael Kretschmer könnte das zumindest wenigstens in der Frage der Waffenlieferung passen mit dem BSW.
Das ist richtig. Michael Kretschmer hat sich ja in den vergangenen Jahren immer wieder kritisch geäußert, gesagt, er hält Waffenlieferungen an die Ukraine für falsch. Genau das fordert das BSW, wobei man sagen muss, das ist auch innerhalb seiner sächsischen CDU nicht ganz unumstritten, dass er sich so äußert. Und die Frage ist ja, was hat das eigentlich mit Landespolitik zu tun? Nämlich gar nichts. Und das wird wirklich sehr spannend, in den nächsten Tagen wieder Sondierungsgespräche aussehen sollen. Also heute in dieser Pressekonferenz der Parteien war wirklich viel wurde im Ungefähren gelassen, sage ich mal. Von Seiten der CDU hieß es, wir reden da jetzt mal und dann gucken wir weiter. Stabilität als oberstes Ziel. Das BSW selber hat eben nochmal aufgezählt, was sie wollen. Sie wollen eine Bundesratsinitiative, also das Land Sachsen soll sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass die Bundesregierung Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine anstößt und keine Waffen mehr liefert. Da hat dann der SPD-Vorsitzende hier gesagt, Außenpolitik über den Bundesrat, das ist rechtlich gar nicht möglich. Er ist, was eine Koalition mit dem BSW angeht, extrem skeptisch, sagt er. Es gibt große Lücken im Programm, was Sozialpolitik angeht. Die SPD hier möchte ein Vergabegesetz zum Beispiel für öffentliche Aufträge, um auch Gewerkschaften zu stärken und Tarifverträge. Da ist unklar, was das BSW davon hält. Und ja, da ziert man sich jetzt noch so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Und die entscheidenden Runden, die beginnen dann heute Abend los, eben die Parteivorstandssitzungen.
Alexander Moritz aus Sachsen live hier zugeschaltet, unser Landeskorrespondent, gemeinsam auch mit Henry Bernhard. Wir haben schon mal in einer ersten Runde auf diesen Stand der Dinge geschaut, werden natürlich auch weiter noch im Gespräch bleiben, hier in unserer Sondersendung im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen.
Mit unserer Sondersendung,
ja,
Studio 9 und Länderreport.
Ein Wahltag, der es in sich hat, durchaus Verwerfung, über die es sich weiter zu reden lohnt. Und wir tun das jetzt an dieser Stelle mit Ratsch Kollmorgen. Er ist Professor für Management des sozialen Wandels an der Hochschule Zittau-Görlitz und schaut in seiner Forschung vor allem nicht nur, aber auch auf den Osten, auf Transformationsfolgen und Verwerfungen nach der deutschen Einheit, auch auf die Zeit davor. Herr Kollmorgen, erstmal schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind.
Danke, hallo nach Berlin.
Verwerfung, ja, könnte man ja wirklich auch sagen mit Blick auf diese Wahl. Ist diese Wahl eine Zäsur aus Ihrer Sicht?
Ich tue mich da ein bisschen schwer. Also natürlich gibt es Argumente dafür, wenn man an die berühmte, Sie sprachen ja gerade darüber, Sperrminorität denkt, gibt es gute Argumente dafür und es gibt auch gute Argumente dafür, weil wir ja tatsächlich nicht nur über die AfD reden, das haben Sie ja gerade auch schon nicht getan, sondern man muss das Bündnis Sarah Wagenknecht dazu nehmen. Die Linke ist nochmal ein sehr eigener Fall. Also das heißt, wenn man das zusammenzählt, die Stimmen für diese Parteien jenseits der klassischerweise Westdeutschland tragenden, also das politische System Westdeutschlands, der alten Bundesrepublik tragenden Parteien, dann ist das eine Größenordnung, die man, wenn man möchte, als Zäsur begreifen kann. Aber andererseits, und das wäre das Gegenargument, müssen wir ja zusammen festhalten, dass das keine Entwicklungen sind, die vorgestern angefangen haben, sondern wir reden ja tatsächlich sowohl im Bereich der linken Parteien, der auch sehr deutlich linken Parteien, manche sagen linksradikal, nun sei es drum, und ebenso auf der Seite der AfD von Parteien und Entwicklungen, die seit 10 Jahren andauern. Also da hat sich auch zwischen links und rechts etwas verschoben. Also ich würde jedenfalls nicht denken wollen, dass wir es mit einer bruchhaften Entwicklung zu tun haben, sondern da hat sich etwas über einen längeren Zeitraum formiert, aber richtig ist. Wir stehen jetzt vor einer Situation, die uns alle dazu drängen sollte, nochmal grundsätzlicher über die Problemstellung nachzudenken.
Ist das denn Protest, der sich da ausdrückt, oder ist das mittlerweile Ausdruck eines selbstbewussten eigenen Weges? Es gibt ja verschiedene Soziologen auch aus ihrem Fach, die sich genau über diese Fragen Gedanken gemacht haben. Ne? Also ob man vielleicht sich verabschieden sollte von dieser Idee, der Westen ist das Normale, der Osten die Anomalie, die sich idealerweise dem Westen anpasst.
Exakt. Also das sind ja schon wieder aber zwei Fragen. Also ich fange mal mit der ersten an. Ich glaube, dass es wichtig ist, zwei Dinge zu verstehen. Zunächst mal grundsätzlich Protest und ein positives Bekenntnis, eine Identifikation mit einem Inhalt müssen ja nicht gegenläufig sich bewegen. Also oft tun wir so, dass man entweder aus Protest wählt oder weil man sich mit den Zielen identifiziert. Das kann ja sehr wohl zusammenlaufen und nicht nur meine Vermutung, sondern dafür gibt es auch Erkenntnisse, ist, dass das im Fall der AfD wie beim BSW der Fall ist. Wir hatten allerdings, das ist richtig, über viele Jahre eine deutliche Neigung bei einer größeren ostdeutschen Wählergruppe, nicht so richtig zu wissen, wo man mit seiner eigenen Position hin will. Die AfD hat dann ein sehr deutliches Angebot gemacht. Vorher war es die PDS und dann die Linke ab 2005. Und richtig ist, dass es eine Entwicklung gegeben hat, wo die Inhalte schrittweise eine eigene neue Bedeutung erlangt haben. Gestern hat in der ARD Herr Schönborn sehr interessante Zahlen nochmal präsentiert aus der Nachwahlbefragung. Und wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, waren es, glaube ich, 58%, die sich, eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten Wahl, auch positiv mit wichtigen Zielen der AfD haben identifizieren können. Also, das würde für die These sprechen, dass es eine deutlich stärkere Annahme auch mindestens von Teilzielen gibt der AfD. Aber meine grundsätzliche Aussage wäre eben, das läuft oft zusammen, denn die AfD lebt ja ganz wesentlich wiederum davon, dass sie sich als der entscheidende Protestakteur gegenüber einer als irrational und am deutschen Volk und dessen Interessen vorbeilaufenden Politik geriert. Also so würde ich das erstmal versuchen zu fassen, grundsätzlich.
Das ist interessant, dass Sie sagen, es geht da wahrscheinlich um eine neue Tradition, die in Westdeutschland verstört. Also man kommt mit dem Muster in einer westdeutschen Parteienlandschaft, eigentlich wird dem nicht mehr gerecht, was wir da gestern als Ergebnis gesehen haben. Ich habe mir nochmal die U18, also Wahlen in Thüringen angeguckt. Ja. Das fand ich interessant, weil das ist so traditionell, werden immer die jungen Leute unter 18 gefragt. Und in Thüringen gab es eine Zustimmung für die AfD, die lag bei fast 40%. Klärt, ist das für Sie auch so etwas wie, da bilden sich familiäre Traditionen? Also verfestigt sich so eine politische Kultur?
In der Tat, da war ja noch dieser zweite Aspekt einer eigenen politischen Kultur. Ich sage sofort was zu den Jugendlichen und das ist in der Tat ein wirklich spannender Befund. Also das treibt mich sowohl jetzt analytisch um, aber natürlich auch gesellschaftspolitisch. Ich wollte zunächst aber nochmal sagen, dass es diese politische Kultur tatsächlich seit vielen, vielen Jahren gibt und die reicht ja in der Tat zurück bis tief in die DDR-Zeit, manche sagen noch weiter zurück, aber ist allemal geformt, sowohl durch die Zeit der späten DDR für sehr, sehr viele Menschen. Wir dürfen nochmal daran erinnern, dass ein Großteil der Menschen so alt ist und wir ja mit den höchsten Altersdurchschnitt in Thüringen und Sachsen haben, in den beiden Bundesländern, wenn wir uns die Bundesrepublik anschauen. Und die Bundesrepublik ist ja eines der ältesten Länder in Europa auch. Also Wir haben eine große Bevölkerungs- und auch Wählergruppe, die von alten Menschen dominiert wird, die bereits die DDR erlebt haben und nicht nur als Kleinkinder und die insbesondere die gesamte Transformationszeit durchschritten haben. Und da hat sich eine politische Kultur formiert, die eben sehr deutlich durch einerseits ein bestimmtes Politikverständnis geprägt ist. Und Politik ist eben weniger in vielen Initiativen, in politischen Parteien, sich als einfaches Mitglied zu engagieren, sondern vielfach die Annahme, Politik hat zu liefern. In der Politikwissenschaft nennt man das auch kurz Output-Orientierung. Also egal, wie eine politische Entscheidung zustande kommt, das Entscheidende ist, dass sie mir gefällt. Und wenn sie mir nicht gefällt, dann suche ich mir jemand anders und gehe nicht in die Mühlen der demokratischen Ebene und versuche, diese politischen Entscheidungen umzugestalten und dafür zu sorgen, dass andere getroffen werden. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass es eine lange Enttäuschungskurve gegeben hat für große Bevölkerungsteile gegenüber der Bundes- und auch Landespolitik. Das trifft natürlich jetzt nicht nur für Thüringen und Sachsen zu, sondern für alle Bundesländer im Osten nach 1990. Also man fühlte sich übergangen, enteignet, verunsichert. Und da hat sich ein Grundtenor gegenüber unserem politischen System bei bis zu 30% der Bevölkerung herausgebildet, manche sagen sogar 40%, die eher antidemokratisch und gegen das System orientiert sind, die das System eigentlich ablehnen, weil sie es für dysfunktional halten. Ja, also das ist jetzt gar nicht, man agiert nicht gegen die Demokratie, da ist die Zustimmung im Osten ja auch bei 80%, sondern es geht darum, dass man nicht glaubt, dass das System, was wir haben, wirklich eine Zukunft hat, dass es nicht funktioniert. Also das wollte ich nochmal sagen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Und die Jugendlichen,
genau, und die Jugendlichen, die nehmen das auf. Und bei den Jugendlichen, glaube ich, kommen mindestens mal zwei Dinge hinzu, die wir verstehen müssen. Das eine ist, dass die insbesondere die AfD eine Art Jugendpolitik macht, gerade im kommunikativen Bereich, also medientechnisch, mit den Kanälen, die wir alle kennen, nicht zuletzt TikTok, und da Botschaften aussendet und sich auch einer Ästhetik bedient, die da ankommt. Punkt. Das ist jetzt auch vielfach zu Protokoll genommen, die anderen Parteien versuchen hinterherzuziehen. Aber die AfD hat es besonders leicht. Warum? Weil junge Menschen eher zu einfachen und oft auch radikalen Positionen neigen. Warum? Weil sie diese vielfachen Erfahrungsräume eben noch nicht durchschritten haben. Das macht Jugend zur Jugend. Die dürfen das auch tun. Aber wenn man sie dann fragt, finden sie die Lösungen eher überzeugend, die genau nicht in diese vielfältigen Mühen und komplexen Prozesse hinabreichen, ne, sondern die ein klares Angebot machen, die eine klare Sprache formulieren. Und auch deswegen ist die AfD, glaube ich, relativ erfolgreich. Und endlich, und das habe ich gerade noch mal versucht, ein bisschen in einem größeren Bogen darzustellen, haben wir diese langzeitige Formierung dieser politischen Kultur, die so etwas ermöglicht. Und natürlich wird in den Familien, in den Freundeskreisen, in den Milieus das weitergegeben. Und die Jugendlichen nehmen das auf, atmen das ein und machen es sich zu eigen. Das ist eine Sache, die gab es auch schon vor 100 oder 200 Jahren. Das ist jetzt nichts Neues. Aber wichtiger Punkt, wir haben nur noch sehr, sehr wenige Jugendliche im Osten. Und die sind heute anders abhängig von Meinungsbildungen älterer, als das in Gesellschaften der Fall ist, wo ein Drittel der Gesellschaft durch Kinder und Jugendliche bestimmt wird.
Und deshalb muss uns das natürlich dringend beschäftigen. Erstmal soweit vielen Dank.
Und wird uns auch noch weiter beschäftigen. Gespräch mit Ratsch Kollmorgen von der Hochschule Zittau-Görlitz, dort Soziologe. Wir werden auch noch weiter im Laufe dieser Sendung mit Ihnen sprechen.
Wenn eines klar ist, dann dieses Wahlergebnis oder diese Wahlergebnisse gestern, die werden uns noch lange beschäftigen, nicht nur in Sachsen und in Thüringen. Und eines ist auch klar, es wird ganz neue Bündnisse geben. Alte Gewissheiten sind perdu, neues Denken gefragt, wenn eine AfD natürlich Erfolge feiert wie eine Volkspartei in Sachsen und in Thüringen. Und mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja eine Partei, die es bis vor kurzem gar noch nicht gab und die man jetzt auf dem Schirm haben muss, wenn es um Regierungskoalitionen in beiden Ländern gibt. Also was hat die Menschen motiviert, so zu wählen. Dirk-Oliver Heckmann hat für uns die Zahlen im Blick. Ja, was sagen diese Zahlen über die Motivation aus? Klare Ablehnung der Bundespolitik der Ampelparteien, kann man so sagen, oder?
Das kann man wohl so sagen. Man kann allerdings auch vor allem sagen, dass diese Landtagswahlen von großen Sorgen geprägt gewesen sind. Und zwar von Sorgen, die erheblich auch noch zugenommen haben. Beispiel, dass die Kriminalität massiv zunimmt. sagen 3/4 aller Befragten in Sachsen und in Thüringen, ebenso viele, dass der Islam in Deutschland zu stark werden könnte. Dass zu viele Fremde nach Deutschland kommen könnten, das sagen rund 2/3 der Befragten, also über alle Parteigrenzen hinweg. Dazu kommt jetzt noch die Sorge, dass Deutschland in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte. Und hinzu treten ganz neu dann auch ökonomische Sorgen. Ich habe Sorge, dass ich meinen Lebensstandard nicht halten kann. Das sagen 53% der Sachsen und Sächsinnen und in Thüringen 57%, mit deutlich zunehmenden Werten übrigens, über 20% plus. Ja, und es gibt eine gewisse Unzufriedenheit, eine deutliche Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage insgesamt. Die wird mehrheitlich als schlecht eingeschätzt. Fast 60% der Sachsen sagen das, 2/3 in Thüringen. Vor 5 Jahren war das noch genau andersrum. Und 1/3 der Befragten geben auch an, dass die Lebensumstände in der Region sich verschlechtert hätten. Stichwort ärztliche Versorgung, Stichwort Schulen und Kitas. In Thüringen sind das fast 40%. Hier hat sich die Zahl fast verdreifacht seit 2019. Also eine Unzufriedenheit mit den Landesregierungen. Im Zentrum aber, Sie haben es gesagt, natürlich der massive Ärger über die Ampelregierung. Über 80% sind unzufrieden mit der Regierung in Berlin. Genauso viele sagen, die Bundesregierung, die streite so viel, dass im Land fast nichts mehr vorangeht. Ja, und rund 60% sagen deswegen auch, die Landtagswahlen sind eine gute Gelegenheit, den Regierungsparteien in Berlin einen Denkzettel zu verpassen. Die Folge: eine hohe Wahlbeteiligung, in Sachsen die höchste Wahlbeteiligung seit 1990, in Thüringen die zweithöchste. Das zeigt aber auch, dass eine hohe Wahlbeteiligung nicht automatisch eine Stärkung der demokratischen Mitte bedeutet.
Es gibt den großen neuen Player, Bündnis Sahra Wagenknecht, wo sich ja auch im Vorfeld viele gefragt haben, ist das die Speerspitze, um die AfD zu stoppen? Dann waren die Europawahlen, man hat gesehen, die profitieren ja durchaus auch von den Stimmen anderer Parteien. Wie war das jetzt? Wo kommen die Stimmen her dieser Partei, die in beiden Bundesländern wirklich auf Anhieb ja grandiose Ergebnisse erzielt hat?
Total interessantes Phänomen auf jeden Fall. Diese Mischung aus linker Sozialpolitik, konservativer Gesellschaftspolitik und verschärftem Anti-Migrationskurs. Der kommt an, jedenfalls im Osten, und zwar sehr. Rund 2/3 der Befragten haben vor der Wahl gesagt, ja, ich finde das gut, dass sich das BSW gleichzeitig für mehr Soziales und weniger Zuwanderung einsetzt. Das BSW punktet auch bei der Russland- und der Ukraine-Politik. Ich finde es gut, dass sich das BSW gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und für ein besseres Verhältnis zu Russland einsetzt. Das sagen 50% der Sächsinnen und Sachsen und 60% der Thüringer sogar. Ja, und das Bündnis Sahra Wagenknecht, das konnte deshalb von allen anderen Parteien hinzugewinnen. CDU, Grüne, SPD, auch von den sonstigen Parteien, vor allem aber natürlich von der Linken. Hier gewann das BSW 70.000 Stimmen in Sachsen und 80.000 sogar in Thüringen. Konnte auch Wähler von der AfD hinüberziehen, rund 20.000 in Sachsen waren das, aber auch maßgeblich Nichtwähler mobilisieren. Hinzu kommt natürlich noch der Zuschnitt der Partei auf Sahra Wagenknecht. Die stand selbst ja gar nicht zur Wahl. Aber sie ist ein Zugpferd im Osten. Rund 60% der BSW-Anhänger in Sachsen, in Thüringen haben deswegen vor der Wahl schon gesagt, ohne Sahra Wagenknecht würde ich das BSW nicht wählen.
Sie haben es erwähnt, die AfD hat Stimmen abgegeben, aber gleichzeitig auch natürlich noch gewonnen. Man muss eigentlich so sagen, das ist eine neue Volkspartei auch im Osten. Wo hat sie denn noch Stimmen geholt?
Muss man auf jeden Fall so festhalten, die AfD hat quer durch die gesamte Gesellschaft mobilisiert in Sachsen. Wenn wir da reinschauen, da ist sie bei Arbeitern und bei Selbstständigen klar führend, bei Angestellten faktisch gleich auf mit der CDU und bei Rentnern zweitstärkste Kraft nach der CDU. Am stärksten Rückhalt hat die AfD in der Altersgruppe zwischen 45 und 59 Jahren, aber auch bei den Jungen holt die AfD auf, und zwar enorm. Auch bei den unter 25-Jährigen ist sie mit Abstand stärkste Partei in beiden Bundesländern. Bei jungen Männern unter 25 hat sie am allermeisten Zuspruch. Nämlich 40% in Sachsen haben da das Kreuz bei der AfD gemacht und 46% sogar in Thüringen. Bei den 60-Plus-Wählern, da fällt die AfD etwas ab. Sie konnte aber auch von allen anderen Parteien zugewinnen, Ausnahme BSW, wie eben gerade schon erwähnt. Und sie konnte am meisten Nichtwähler mobilisieren. In Sachsen waren das knapp 90.000, in Thüringen eine ähnliche Größenordnung.
Dirk Oliver Heckmann mit den Zahlen von Infratest DIMAP zu diesen beiden Landtagswahlen Sachsen und Thüringen, die wir uns hier heute genauer vornehmen im Deutschlandfunk Kultur.
Er hat sehr früh darauf hingewiesen, dass die AfD, die ja nun in Sachsen wie auch in Thüringen de facto zur Volkspartei geworden ist, gefährlich ist. Und zwar gefährlich, weil sie den Nationalsozialismus verharmlost und weil sie als gesichert rechtsextrem gilt. Ich spreche von Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora. Und er hat vor der Wahl an 300.000 Thüringer Wähler über 65 einen Brief geschrieben, in dem er nämlich genau das zum Ausdruck gebracht hat, nämlich seine Sorge. Und er hat ihn geschrieben, damit, wie er sagt, auch diejenigen erreichen kann, die nicht unbedingt auf TikTok unterwegs sind. Als Reaktion haben ihn dann Todesdrohungen erreicht. Jens-Christian Wagner, schön, dass Sie bei uns sind heute.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie haben gesagt, Sie hätten doch was erreicht, aber das Wahlergebnis, das sieht ja nicht danach aus.
Nein, also das kann dann eigentlich nur ziemlich deprimiert und frustriert zurücklassen, insbesondere natürlich für jemanden, der sich seit Jahrzehnten für die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen einsetzt, ist das deprimierend zu sehen, dass tatsächlich erstmals seit 1945 eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft in einem Bundesland geworden ist.
Sie haben von einem erinnerungspolitischen Klimawandel gesprochen, den Sie erleben. Also wie Sie ja gerade schildern, nicht erst seit gestern. Was meinen Sie genau damit? Was passiert da?
Ja, da rutscht tatsächlich schon seit einigen Jahren etwas weg. Das merken wir in den Gedenkstätten durch Kommentare von Besucherinnen und Besuchern. Das merkt man aber auch an der Zunahme geschichtsrevisionistischer Legenden im digitalen Raum, in Social Media Plattformen. Damit ist gemeint, dass das Bewusstsein für die Relevanz der Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen für unsere demokratische Selbstverständigung ganz allgemein in der Gesellschaft nachgelassen hat. Und meines Erachtens ist das Wahlergebnis der AfD auch ein empirischer Beleg genau dafür. Und das ist ein gesamtgesellschaftlicher Befund, der nicht nur die AfD betrifft, sondern auch andere Bereiche. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass Hubert Aiwanger sich vor 10 Jahren derart plump aus der Verantwortung hätte ziehen können, wie das letztes Jahr der Fall gewesen ist, ohne diesen erinnerungspolitischen Klimawandel.
Das beschreibt ja ein bisschen gesellschaftlichen Klimawandel insgesamt, so haben Sie es bezeichnet. Ich hole an dieser Stelle nochmal Ratsch Kollmorgen dazu, der Soziologe, der uns heute hier begleitet von der Hochschule Zittau-Görlitz. Das sind bundesweite Phänomene, die Herr Wagner beschrieben hat, aber gerade mit Blick auf Ostdeutschland, es gibt die Erzählung, es gibt die Baseballschlägerjahre, also eine rechte Jugendkultur. Hat die sich mittlerweile so ausgewachsen, auch generationenmäßig, dass wir das jetzt alles sehen?
Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, wobei man in Thüringen sagen muss, die rechtsextremen Traditionen reichen natürlich viel weiter zurück. Thüringen ist in den 20er und frühen 30er Jahren ein Experimentierfeld und Sprungbrett für die Nationalsozialisten gewesen. Es gab gewissermaßen die Ursünde 1924, also vor genau 100 Jahren mit der ersten Tolerierung einer bürgerlichen Minderheitsregierung durch die Nationalsozialisten. Es gab wiederum in Thüringen 1930 eine erste Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten in der damaligen Weimarer Republik. Also es gibt eine lange Tradition. Es gibt natürlich auch starke Unterschiede zu den 20er und 30er Jahren. Ich glaube übrigens auch, dass für die Verbreitung des Geschichtsrevisionismus in Thüringen auch die DDR-Sozialisation eine Rolle spielt, inklusive der anti-westlich, antiliberal und anti-amerikanisch aufgeladenen SED-Geschichtsbilder. Stichwort die erste Dauerausstellung im Buchenwald in den späten 50er Jahren hieß Die Blutspur führt nach Bonn. Und das ist unmittelbar anschlussfähig für rechtsextreme, klassische westdeutsche Legenden. Also da ist tatsächlich etwas zusammengewachsen, was dann ein diffuses geschichtsrevisionistisches Amalgam bildet.
Jetzt Christian Wagner, Direktor der Gedenkstätte Buchenwald. Sie haben ja selbst auch Gewalt, Schmähungen, Hetze erlebt, als Sie diesen Brief geschrieben haben an die 300.000 Thüringer. Hat die Gewalt in diesem Wahlkampf besonders zugenommen?
Zunächst mal ist es eine sprachliche Verrohung und auch Gewalttätigkeit, die wir feststellen müssen. Es war ein sehr aufgeheizter Wahlkampf. Und wir wissen, dass es gewaltbereite Neonazis gibt. Und wenn eine Partei eine rechtsextreme Partei mehr als 30% der Wählerstimmen bekommt, dann muss man befürchten, dass gewaltbereite Neonazis das dann als Ermutigung sehen, zur Tat zu schreiten. Also insofern muss man solche Bedrohungen dann auch ernst nehmen.
Wenn man das jetzt nochmal politisch betrachtet, jenseits der Gewalt, die AfD im Thüringer Landtag in dieser Stärke, was sehen Sie, was befürchten Sie auch für Ihre Arbeit?
Zunächst mal muss man sagen, völlig unabhängig davon, ob es der AfD gelingen wird, Einfluss auf die Regierungsarbeit zu nehmen, wird allein der Umstand, dass eine Partei, die notorisch geschichtsrevisionistische Positionen vertritt und unsere Arbeit als den sogenannten Schuldkult diskutiert, wird der Umstand, dass eine solche Partei derart stark aus hervorgegangen ist, dafür sorgen, dass sich solche Positionen in den Köpfen der Menschen weiter festsetzen und dass es der gelingen wird, in weiteren Regionen Thüringens die kulturelle Hegemonie zu erlangen. Denn der Kulturkampf, das ist ein ganz zentrales propagandistisches Kampffeld der AfD. Und dann kann es auch ganz praktische Folgen geben, wenn es der AfD gelingt, tatsächlich in Regierungsverantwortung zu gelangen oder Einfluss auf die Regierungsarbeit zu nehmen, indem sie eine Minderheitsregierung toleriert, informell oder formell. Dann müssen wir damit rechnen, dass die AfD darauf hinwirken wird, dass unsere Finanzierung eingeschränkt wird. Wir werden hälftig vom Freistaat Thüringen finanziert, die andere Hälfte kommt vom Bund. Und wenn der Freistaat Thüringen seine Finanzierung reduziert, dann muss der Bund nachziehen, weil er höchstens 50% finanzieren darf. Die Gehälter von uns Festangestellten in der Stiftung, die sind gesetzlich festgelegt, da kann man nichts dran kürzen, aber die operativen Etats kann man kürzen und das betrifft insbesondere die Etats für die Honorare unserer freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 90% aller Gruppenbetreuungen in den Gedenkstätten sicherstellen. Und letzten Endes droht die Gefahr, dass unsere historisch-politische Bildungsarbeit beendet wird.
Also dass die junge Menschen quasi, die ja genau auch ein Problem, wenn wir gucken nochmal Ü18-Wahlen, 40% AfD, dass die dann eigentlich nicht mehr, ja, in ihren Bildungsprogrammen, dass sie die gar nicht mehr fortsetzen können?
Dass wir unsere Bildungsprogramme nicht mehr fortsetzen können, dass wir auch keine Publikationen mehr herausgeben können. Diese Gefahr besteht tatsächlich, das wäre der Worst Case, wenn die AfD in Regierungsverantwortung gelangt.
Jens Christian Wagner, Direktor der Stiftung der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für dieses Interview.
Ich danke Ihnen.
Tja, und das sind also Themen, die wir hier heute besprechen müssen, Nana, nach der Wahl.
Ganz
in
genau.
Thüringen und auch in Sachsen und die wir auch weiter besprechen werden.
Wir gucken dann natürlich nochmal auf die Reaktionen, die es in Berlin gab und gucken uns an, was das denn auch, diese Wahlergebnisse, für eine Auswirkung auf die Wirtschaft haben kann in Sachsen und in Thüringen.
Deutschlandfunk Kultur. Nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen.
Und mit Corbinian Frenzel.
Und Nana Brink hier am Mikrofon. Thüringen und Sachsen haben gewählt und Wahlabende, Nana, die haben ja immer diesen ganz eigenen Politiker-Sound. Wer hat gewonnen? Kommt drauf an, wen man fragt.
Michael Kretschmer, Platz 1. Mario Vogt in Thüringen Richtung 25%. Wir sind das Bollwerk.
Wir haben einen historischen Sieg heute eingefahren. Wir sind mit Abstand stärkste Kraft. Wir sind die Volkspartei in Thüringen. Man wird an uns nicht vorbeikommen.
Die Menschen sind sauer über diese Bundespolitik. Aber sie haben diesmal gesagt, Sachsen ist uns wichtiger.
Ehrlicherweise, dieser Wahlkampf war geprägt von Angst. Und fast kein reales Thema aus Thüringen hat wirklich eine Rolle gespielt.
Wir haben immer gesagt, mit Herrn Höcke können wir nicht zusammenarbeiten. Höcke vertritt ein völkisches Weltbild. Das ist also meilenweit von uns entfernt.
Sprechen wir es offen aus. Es gab die reale Gefahr, aus den Landtagen rauszufliegen. Insofern liegt für meine Partei auch die Botschaft drin, kämpfen lohnt sich. Wir werden gebraucht.
Lars Klingbeil sagt das, der SPD-Chef. Und ich finde es immer schön, mit wie wenig man glücklich sein kann.
Mit 6 oder 7%, nicht? Genau. Aber ich glaube, die sind eher froh, dass sie nicht rausgeflogen sind, die SPD, aus diesen beiden Landtagen.
Ich sage nochmal kurz, wie man gehört hat gerade da, das waren die Stimmen von Sarah Wagenknecht, Bodo Ramelow, Michael Kretschmer, dem CDU-Ministerpräsidenten Björn Höcke und zuallererst Carsten Lindemann, der CDU-Generalsekretär. Wir schauen euch auch gleich genauer auf die Bundespolitik.
Aber erstmal haben wir noch eine Frage an unseren Gast hier in diesen beiden Sendungen, nämlich Professor Ratsch Kollmorgen, Soziologe von der Uni Zittau-Görlitz. Herr Kollmorgen, werden diese Wahlergebnisse nicht nur die politische Landschaft im Osten, sondern vielleicht auch im Westen verändern? Denn die AfD ist ja nicht nur im Osten stark, sondern zum Beispiel auch im Westen. Also gucken wir mal nach Bayern, 18%, sehr erstaunlich. Oder in Stuttgart sogar über 20.
Ja, Also meine kurze, knappe Antwort darauf wäre erstens wegen des Anteils der AfD, insbesondere in Thüringen, als stärkste Kraft. Das hat eine symbolische Wirkung, wenn auch eine lange Geschichte. Ist die bundespolitische Bedeutung evident? Ich würde zweitens sagen, das haben ja auch einige vorgetragen, ich glaube insbesondere Herr Ramelow, dass bundespolitische Themen eine große Bedeutung hatten und landesregionale Themen eher in den Hintergrund traten. Das wird bei anderen Wahlen, so steht zu vermuten, im Bundesgebiet ähnlich sein. Das ist vielleicht auch grundsätzlich eine Tendenz. Also diese Vermischung der Ebenen, auch das ist etwas, was über die beiden Wahlen hinausreicht. Und drittens ist auch klar, insbesondere die SPD, Herr Kühnert hat, Sie haben es gerade angesprochen, er freut sich über 5%. Also das ist wirklich eine Frage insgesamt ja für die Regierungsparteien, gilt ja auch für die FDP natürlich noch viel stärker. Dadurch begründet sich ja auch die bundespolitische Bedeutung. Also will sagen, diese Verschiebung, man sagt ja gerne tektonisch, ja, diese Verschiebung im Parteiensystem aus dem Osten, ob das im Westen so stattfindet, ich sehe es in den nächsten Jahren nicht, jedenfalls nicht in dieser Tiefe. Aber dass da eine Verschiebung begonnen hat, die auch schon älteren Datums ist, steht für mich fest.
Wir werden das uns genauer vornehmen mit Ihnen, mit Ratsch Kollmorgen hier heute, der Soziologe, der uns in dieser Sendung zugeschaltet ist, aber auch gleich im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudium hinter Dean Lindner, die uns das ein bisschen darlegen kann, wie dort eigentlich diese Nachricht angekommen ist. Hier im Deutschlandfunk Kultur 2 Stunden extra zur Landtagswahl in Sachsen und in Thüringen.
Die Parteien der Ampel in Berlin, sie spielen bei möglichen Regierungsbildungen sowohl in Thüringen wie auch in Sachsen nur eine marginale Rolle. Das kann man wahrscheinlich einfach mal so festhalten. Eigentlich nur die SPD.
Lars Klingbeil würde das wahrscheinlich groß feiern. Ja.
Genau, er sagt auch mit 6 oder 7%, du hast es eben gesagt, kann man schon glücklich sein als Parteichef der SPD. Wie gesagt, sie kommen ja eigentlich nur in Sachsen als möglicher Koalitionspartner der CDU in Frage. Die FDP ist ganz raus, die Grünen nur in Sachsen drin. Und die AfD, tja, großer Gewinner, Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio hat das natürlich beobachtet. Heute Vormittag, wie waren die Reaktionen bei der AfD?
Ja, die AfD hat heute Vormittag um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen und da konnte man das, finde ich, schon physisch sehr gut sehen. Man hat eine sehr selbstbewusste Parteispitze gesehen. Man hatte einen großen Andrang von Journalistinnen und Journalisten gesehen. Alice Weidel, Tino Chrupalla war natürlich mit dabei, der sächsische Spitzenkandidat Jörg Urban und interessanterweise einer war nicht da, auf den eigentlich viele gewartet hatten. Björn Höcke, der Spitzenkandidat aus Thüringen, wurde vertreten durch Stefan Möller. Höcke habe Termine in Erfurt, wurde dann auf die Frage geantwortet, warum er denn, Klammer auf, wieder mal die bundespolitische Bühne, auch die Fragen von Journalisten und Journalisten scheut. Nichtsdestotrotz, das Selbstbewusstsein ist groß, was artikuliert wird. Das konnte man bei Alice Weidel deutlich sehen. Aus diesem guten Wahlergebnis für die AfD leitet man jetzt das Recht für sich ab, Druck auf mehrere Seiten auszuüben und auch den eigenen Machtanspruch nochmal ganz deutlich zu artikulieren. Alice Weidel hat das dann vorhin so ausgedrückt.
Wir möchten davor eindringlich warnen, diesen Wählerauftrag zu ignorieren. Denn greift die demokratische Teilhabe weiter Bevölkerungskreise an. Und das lässt sich nicht auf Dauer ignorieren.
Ja, und da ist man dann eigentlich auch schon bei was die AfD anstrebt. Sie möchte weg von den Brandmauerdiskussionen, das hat sie nochmal ganz deutlich gesagt. Und das ist halt dann ein Punkt, der für die CDU dann natürlich ganz wichtig wird. Aber Weidel hat natürlich auch gegen die Ampel ausgeteilt. Sie hat dann später von einem Requiem für die Ampel gesprochen und hat es dann vorher noch so formuliert.
Es ist ein dramatisch schlechtes Abschneiden der Ampelregierung. Das war das Votum für die Abwahl der Ampel. Der Wähler will Neuwahlen auch im Bund haben.
Tja, und darauf sei man vorbereitet, so die AfD. Die Langfriststrategie, die ich eben angedeutet hatte, soll über die Länder laufen. Dort, wenn die AfD schon nicht dabei ist, setzt man auf unübersichtliche Bündnisse, die dann durch Sperrminoritäten, wie zum Beispiel in Thüringen, auch blockiert werden können. Das wird zu mehr Frust bei potenziellen Wählerinnen und Wählern führen. Und davon könnte die AfD noch mehr profitieren. Tino Chrupalla hat es dann auf den Satz gebracht, der Apfel ist halt noch nicht reif.
Der Apfel ist nicht reif, aber der Apfel müsste ja, so wie die politischen Verhältnisse im Moment sind, dann letztendlich irgendwann mehr als 50% haben der AfD-Apfel. großer Sieg ohne Frage für die AfD. Ich habe ein Wort von Jana Hensel, der Autorin des Erfolgsbuches Sohnkinder, Zeitredakteurin, im Hinterkopf, die gesagt hat, na, die AfD könnte sich auch zu Tode siegen, dass sie eben letztendlich zwar Erfolge hat, aber eben keine Bündnispartner findet. Kann das im nächsten Schritt auch zu Diskussionen führen oder gibt es da vielleicht sogar schon erste Diskussionen, wenn Sie sagen, Björn Höcke war nicht da, ob man sich fragt, mit einem anderen, etwas gemäßigteren Kurs dann möglicherweise die CDU leichter von der Brandmauer wegzuziehen?
Nee, ich glaube, das, was ich an Diskussionen in der AfD dazu beobachte, die gibt es, die laufen dann eigentlich genau eher andersrum, dass man halt sagt, man ist in Sachsen dann doch unter seinen Erwartungen geblieben. Das heißt, man ist nicht auf Platz 1 der Tabelle und man ist leicht auch unter der Messlatte geblieben, die man sich selber gelegt hat. Das Ergebnis der Europawahl in Sachsen, 31,8%, das hat man nicht erreicht. Und ich habe ja die Wahlkämpfe beobachtet in Sachsen und in Thüringen, die AfD geführt hat. In Thüringen war das so eine Björn Höcke One-Man-Show, Sommerfest, Familienfest, Simson-Fahrten, alles auf Björn Höcke zugeschnitten. In Sachsen war man da mit Jörg Urban so ein bisschen anders unterwegs, etwas leiser. Man hat versucht, auch seriöser aufzutreten. Und das, was ich jetzt an Diskussionen wahrnehme, ist so, dass man dann schon eher sagt, für kommende Wahlkämpfe, dann zum Beispiel in Brandenburg, Wahltag 22. September, setzt man dann doch eher auf das Modell Höcke, also Spitzenkandidat, Veranstaltung auf und ab und durchaus halt, wenn es möglich ist, quasi noch extremistischere Töne.
Das interessante Stichwort Brandmauer ist ja schon gefallen. Interessant natürlich vor allen Dingen für die CDU. Also die muss sich ja nicht nur gegenüber dem BSW neu verhalten, also Bündnis Sahra Wagenknecht, sondern eigentlich wahrscheinlich auch gegenüber der Linken. Denn das Ergebnis in Thüringen, wenn man da wirklich ein Ergebnis gegen die AfD bilden will, dann reicht CDU, SPD und BSW nicht aus. Da fehlt nämlich noch eine Stimme. Und dann wird es ja interessant, wie sich die CDU gegenüber der Linken verhält. Es gibt ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss. Von 2018.
Ja, 2018, genau. Und das Interessante ist, dass das ja, man könnte es fast sagen, so ein Gleichgewicht des Schreckens oder eine Abwehr des Schreckens von beiden Seiten für die CDU dann darstellen soll, indem man halt versucht, dieses Bollwerk zu errichten, sowohl gegen die AfD als auch gegen die Linkspartei. Und es gibt jetzt halt genügend Leute, die sagen, naja, sobald man anfängt, da halt irgendwie Steine rauszunehmen in Richtung Linkspartei, könnte es dann halt auch in Richtung AfD bröckeln. Und es gibt ja schon halbwegs prominente Unionsvertreter, zum Beispiel Mario Chaya, ehemaliger Generalsekretär unter Friedrich Merz, der Vorgänger von Carsten Linnemann, der sagt, wir müssen an diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken ran. Der ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Der argumentiert dann auch inhaltlich, sagt, naja, die Linkspartei in Thüringen, das sind eigentlich konservative Sozialdemokraten. Und genau in diesen Minuten um 13 Uhr hat eine Pressekonferenz der CDU begonnen im Konrad-Adenauer-Haus. Nochmal zur Auswertung dieser Ergebnisse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema dort auftauchen wird. Die regionalen Vertreter, die ich jetzt gehört habe, war zum Beispiel Christian Hirte von der Thüringer CDU eben im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Und da habe ich das Gefühl, man versucht A, auf Zeit zu spielen, zu sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal viele Gespräche führen. Und er hat gesagt, naja, wir haben gesagt, wir wollen mit der AfD nicht zusammenarbeiten und mit der Linken keine Koalitionen bilden. Und da habe ich mich schon gefragt, ob man sich da nicht so ein winziges Türchen aufmacht. Und Jens Spahn, der Fraktionsvize aus dem Bundestag, war heute Morgen im Morgenmagazin. Der hat nochmal ganz klar auch in Richtung AfD dann quasi den Ball zurückgespielt, hat gesagt, nein, es geht jetzt nicht darum, hier den Wählerwillen irgendwie zu beschneiden. Alle Leute, die CDU, die Mario Vogt gewählt haben, wussten ja, oder auch Michael Kretschmer, dass man dort nicht mit der AfD zusammengehen will. Und das hat Jens Spahn dann im Morgenmagazin nochmal betont. Hören wir kurz rein.
Die AfD hat in beiden Ländern ein aus ihrer Sicht starkes Ergebnis. Gleichzeitig wussten aber die Wählerinnen und Wähler der AfD vorher, dass die AfD nicht regieren wird. Also das, weil ich jetzt gestern auch hörte, es wäre undemokratisch, wenn sie nicht regiert. Nein, wir alle haben gesagt, sie werden keine Koalition mit der AfD eingehen.
Ja, aber nichtsdestotrotz, für die CDU sind es drei ganz schwierige Diskussionen, die da auf sie zurollen. Verhältnis zur AfD, Verhältnis zur Linkspartei und dann natürlich halt auch Verhältnis zum BSW.
Man muss ja eigentlich nach so einem Wahltag nur über die relevanten politischen Kräfte reden. Insofern müssten wir eigentlich gar nicht wirklich über FDP weniger noch als über die Grünen und noch ein bisschen mehr vielleicht dann doch über die SPD reden. Aber die Regierungsparteien im Bund, die da zusammen gerade mal noch so oft zu 10, vielleicht ein bisschen mehr Prozent kommen. Wird das einfach so weitergehen können in Berlin?
Also da bin ich tatsächlich gespannt, weil es liegen ja jetzt für die Ampelkoalition einige Brocken auf den nächsten Wegen. Da ist die Einigung des Bundeshaushalts, die gibt es bislang eigentlich nur so als, naja, würde ich sagen, Skizze unter den Parteispitzen. Es ist noch lange nicht so, dass da alle Details geklärt sind. Und man erinnert sich ja dran, wie wir in die parlamentarische Sommerpause gestartet sind oder auch in der parlamentarischen Sommerpause über verschiedene Details gesprochen haben angesichts leerer Kassen und großer Wünsche. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, schon, dass man in Politikfeldern wie zum Beispiel der Migrationspolitik auch sozusagen diese Abschiebe- und Sicherheitsvereinbarungen in dem Paket schon Bewegungen sieht. Man hat in wenigen Tagen einen Migrationsgipfel, der nochmal ansteht. Und ich glaube, dass man da auch versucht, Signale weiterhin zu setzen. Es gab heute sehr unterschiedliche Wortmeldungen aus den Ampelparteien. Von Saskia Esken, der SPD-Chefin, da gab es wirklich auch, ich würde sagen, selbstkritische Töne. Auf der einen Seite, sie hat gesagt, naja, wir müssen das Ergebnis auch mit Demut sehen. Wir erreichen unsere Kernzielgruppe, Arbeiterinnen und Arbeiter erreichen wir einfach nicht mehr. Um dann eigentlich zwei Sätze vorher noch zu sagen, naja, aber Olaf Scholz ist ein super Bundeskanzler und er wird auch unser Kanzlerkandidat fürs Jahr 2025 sein. Bei Christian Lindner, dem FDP-Chef und auch Bundesfinanzminister, da war der Ton heute etwas rauer. Der hat gesagt, die Leute hätten quasi die Schnauze voll von der Art und Weise, wie es in Deutschland läuft. Aber ich hoffe oder ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob jetzt dieser Thüringen- und Sachsen-Schock groß genug ist, um die Ampel aus diesem Muster herauszubringen, dass dann doch jeder am Ende für sich selber kämpft, vor allem angesichts des herannahenden Bundestagswahltermins im nächsten Jahr.
Ja, und dann auch noch eine Landtagswahl am 22. September in Brandenburg, wo es wahrscheinlich auch nicht so ein gutes Ergebnis wird, was die Parteien der Ampel in Berlin erfreuen wird. Vielen Dank, Nalin Lindner aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Wählerinnen und Wähler in Sachsen und Thüringen haben entschieden, und zwar auch in großer Zahl, Rekordwahlbeteiligung, vor allem in Sachsen, die höchste seit der Wiedervereinigung. Das sind so Zahlen, die seit gestern rum schon viele andere Zahlen, die wir versuchen hier zu sortieren und zu analysieren. Wir sprechen jetzt weiter und wieder mit Ratsch Kollmorgen, Soziologe an der Hochschule Zittau-Görlitz. Und Herr Kollmorgen, ich habe jetzt mal einen Aspekt, den ich jetzt nennen würde und bei dem ich mich aber frage, ob das eigentlich eine Rolle spielt. Aber ich habe das Gefühl, häufig spielt das auch in unserer Hörerschaft eine Rolle, dass die wissen wollen, wo kommt der eigentlich wirklich her? Sie sind geboren in Leipzig. Also sie sind ostdeutsch sozialisiert, darf man wahrscheinlich sagen. Ja. Hat das auch gleich schon eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie sie auf Dinge schauen?
Ja, also ich vermute mal, das geht uns allen so. Und dass die Herkunft, der Ort, der Raum, im Übrigen ja auch die Milieus, also wenn man jetzt an die sozialen Schichten denkt, bestimmte kulturelle Prägungen etwas mit uns machen, das uns durch das gesamte Leben trägt, ist jetzt keine neue und besonders originelle Erkenntnis. Also vielleicht, wenn ich kurz zurückblicken darf auf das, was Herr Wagner vorhin gesagt hat.
Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald.
Exakt. Und er hat ja vorhin vorgetragen, wie er auch auf die Ostdeutsche und auf die Thüringer sieht, mit Blick auf die Gedenkstätte, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber ich fand es spannend, weil er, ich würde jetzt sagen, auch mindestens ein bisschen einen westdeutschen Blick hineingetragen hat, weil er erstens, denke ich, ein bisschen unterschlagen hat, dass ja auch in Westdeutschland wir zum Teil einseitige Perspektiven auf bestimmte Opfergruppen hatten, was sich auch in Westdeutschland langsam erst verändert hat. Also ich denke zum Beispiel an diese gigantischen Verluste bei den sowjetischen Kriegsgefangenen. Die wurden eher nach hinten gestellt, dafür wurden andere nach vorne gestellt. So ist das eben im Systemwettbewerb. Und natürlich gab es diese harten ideologischen Kämpfe. Und ich fand interessant, dass er etwas nicht gesagt hat, nämlich dass das eigentliche Problem, glaube ich, der Erinnerungskultur in Ostdeutschland ist, dass wir zu DDR-Zeiten sehr stark auch da die Systemfrage gestellt haben. Das heißt, wir haben diese gesamte Verantwortung von den Subjekten weggenommen und dem System, dem Nationalsozialistischen, überantwortet. Und das hatte eine wunderbare Entlastungsfunktion. Der Einzelne musste sich mit seinem eigenen Leben, mit seiner eigenen Schuld, mit seinen eigenen Verstrickungen nicht sehr intensiv auseinandersetzen, weil er konnte das alles dem System überantworten. Wenn Sie das hören, werden Sie vermutlich auch denken, das erinnert mich an bestimmte Argumentationen auch im Heute. Mhm. Also will sagen, so etwas prägt und das gilt für die Ost- wie die Westdeutschen. Natürlich tragen wir unsere Perspektiven da, also der eigenen Geburt, der Herkunft, des Aufwachsens, tragen wir mit auch in die Beurteilung der gegenwärtigen Lage.
Und das ist ja dann auch die Frage, also was trägt eigentlich zu dem bei, was wir jetzt hier analysieren, was wir sehen in diesem Wahlergebnis? Sie haben ja vorhin schon gesagt, das ist jetzt etwas, was auch über mehrere Jahre schon ablesbar war, wo es ja wirklich verschiedene Erklärmuster gibt, wobei ich muss diese Einschränkung machen. Das ist natürlich schon auch wieder in gewisser Weise ein westdeutscher Blick, dass man schaut, was ist denn da eigentlich sozusagen schiefgelaufen? Aber da gibt es ja verschiedene Erklärmuster. Da gibt es die lange Diktaturerfahrung. Wenn man will, kann man ja, also eine Autorin wie Ines Geipel tut das, 1933 anfangen und 1989 aufhören für die Menschen, die in diesem Teil Deutschlands gelebt haben. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, naja, diese Verwerfung der 90er Jahre, diese massive soziale Veränderung für ganz viele Menschen, Arbeitslosigkeit, dergleichen mehr, Nichtanerkennung der bisherigen Lebensleistung, haben wir ja viel diskutiert. Ich vermute mal, der Soziologe, der kluge Soziologe sagt, es ist ein Mix.
So ist es. Und das eigentliche Problem ist, dass die Vektoren, wenn ich das mal so technisch formulieren darf, dieser Geschichte und dieser Prägungen jedenfalls in bestimmter Hinsicht in eine gleiche Richtung wiesen bzw. weisen. Das scheint mir das eigentliche Problem zu sein. Also ich sprach ja gerade über diese staatssozialistische Prägung, den Einzelnen zurückzustellen, weil es oft als Systemfrage etikettiert wurde. Und wir haben eben nach 1990 im Vereinigungs- und dann auch weiteren Transformationsprozess tatsächlich diese Maschinerie, diese Transformationsmaschinerie, die ja wirklich die Einzelnen enteignet hat. Also ich meine jetzt gar nicht materiell, dass ihnen was weggenommen wurde, sondern dass ihre eigenen Handlungschancen sehr deutlich eingeschränkt wurden. Also wieder hat man eine Perspektive ganz plausibel entfalten können. Man kann selbst wenig machen. Ja, es sind dritte Kräfte, möglicherweise auch noch ins Verschwörungstheoretische hineinragend, ja, also finstere, sinistre Gruppen aus dem Westen, die Eliten, die den Ostdeutschen etwas wegnehmen wollen, sie überwältigen wollen. Und es gab ja auch die eine oder andere Erscheinung und Entwicklung, die das mindestens nahegelegt hat. Also will sagen, das Problem scheint mir zu sein, dass da über einen längeren Zeitraum sogar etwas in eine vergleichbare Richtung gewiesen hat. Und umso stärker und festsitzender sind Mentalitäten, die das verarbeiten und in Geschichten, in Plausibilitäten kleiden, die dann eben auch aktuelle Lagen interpretieren lassen. Und genau diese Muster abbilden, diese Denk- und Urteilsmuster, mit denen wir auch aktuelle Entwicklungen beurteilen und nach denen wir handeln.
Wenn wir über Identitäten und Mentalitäten sprechen, würde ich in dem Zusammenhang gern auch über Parteien sprechen. Also Parteien bestehen ja auch nicht nur aus Organisationen, sondern auch aus Individuen. Und ich finde es immer wieder auffällig, dass die Parteien ja im Osten und Westen ganz anders strukturiert sind. Wenn man sich die Mitgliederzahl zum Beispiel anguckt, sind die ja weitaus ausgeprägter im Westen, als es im Osten ist. Und die Westdeutschen, also die traditionellen westdeutschen Parteien, haben es ja nie so richtig geschafft, sich auch in der Mitgliedschaft im Osten wirklich zu verfestigen. Und wenn wir uns jetzt die BSW angucken, also das Bündnis Sahra Wagenknecht, das ist ja verblüffend, dass es nur 200 Mitglieder in Sachsen und in Thüringen eigentlich insgesamt sind.
Ja, also erstens schließt das unmittelbar an das an, was wir gerade besprochen haben. Und auf der anderen Seite finde ich das, ich gestehe, auch ein wenig erschreckend, dass wir sowohl bei der rechtspopulistischen, in Teilen rechtsextremistischen AfD es mit einer Partei zu tun haben, die eben genau diese Output-Orientierung, dieses ich erwarte etwas, ich muss nicht unbedingt selbst mittun, ja, sondern das machen andere für mich und die unterstütze ich dann, die kann ich wählen, ich kann meinen Protest artikulieren, aber ich möchte das eigentlich gar nicht selbst machen, ich bringe mich nicht selbst ein oder nur sehr begrenzt, also insbesondere in so etwas wie Parteiarbeit, dass wir, und man könnte sagen, in gewisser Weise auch eine Angst, ja, wenn sehr viele Mitglieder da sind, versuchen die auch sehr viel mitzubestimmen, ja, dann funktioniert so etwas wie ein Führermodell nicht mehr. Und unangenehmerweise, würde ich sagen, sieht man Ähnliches bei Sahra Wagenknecht auch. Und das haben jetzt auch schon viele Kolleginnen von Ihnen kritisiert. Und ich finde vollkommen zu Recht, nicht nur, dass die Partei nach einer Parteigründerin benannt wurde, bleibt ja schwierig im demokratischen Prozess, sondern auch, dass die so wenig Mitglieder haben. Aber auch da hat selbst Sahra Wagenknecht ja erklärt, warum sie das machen. Sie wollen jetzt keine Trittbrettfahrer, sie wollen insbesondere keine gewendeten Rechtsextremisten in ihrer Partei haben. Also das sagt auch viel über die Klientel aus, die man anspricht. und über ein Verständnis eines demokratischen Parteibetriebs. Also ich bin ganz bei Ihnen, das sind durchaus schwierige, hochproblematische Entwicklungen. Und natürlich steht die große Frage, werden wir in 10 oder 20 Jahren ähnliche Entwicklungen in den sogenannten alten Bundesländern erleben?
Ratsch, komm morgen, stell diese Frage hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Wir gehen jetzt zu unseren Korrespondenten Alexander Moritz in Sachsen und Henry Bernhard in Thüringen. Alexander Moritz, ich fand es ja sehr verblüffend, wie pragmatisch der Ministerpräsident, der jetzige und wahrscheinlich auch zukünftige Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU, ja eigentlich gesagt hat, wie er sich zukünftige Bündnisse vorstellt.
Ja, was bleibt ihm auch anderes übrig?
Stimmt, diese Facts, genau.
Ja, natürlich. Ich meine, er ist lange genug im Geschäft. Er war Generalsekretär der CDU in Sachsen, er saß im Bundestag und jetzt ist er inzwischen ja auch schon seit 2018, jetzt bin ich gar nicht ganz sicher, auf jeden Fall schon eine ganze Weile Ministerpräsident hier. Und er weiß, dass er sich jetzt eine Mehrheit organisieren muss, dass das auch ihm zufällt. Die CDU ist stärkste Partei und mit der AfD möchte niemand, also macht die CDU wieder. Ich fand es schon aber auch bemerkenswert, wie er gestern da im Landtag rumgeschwirrt ist zwischen den ganzen Fernsehsets, also wo die Wahlsendungen produziert werden, da war ja wirklich sehr entspannt, fast strahlend lief er da rum, als sei das alles ein ganz tolles Ergebnis. Hat mir dann auch erzählt, ja, also das ist ja ein klarer Regierungsauftrag und die Leute hätten keine Protestwahl gemacht, wo ich ein bisschen dachte, haben wir die gleiche Wahl erlebt, weil tatsächlich ist die CDU ganz knapp vor der AfD gelandet. Und es ist auch das schlechteste CDU-Ergebnis, das es hier jemals in Sachsen gab. Naja, trotzdem, das ist vielleicht auch schon so ein bisschen Teil der Performance von Michael Kretschmer, die er jetzt auch liefern muss in den anstehenden Sondierungsgesprächen und die er auch leisten muss, nicht nur gegenüber den anderen, also dem BSW und der SPD, die er überzeugen will, sondern natürlich auch gegenüber der eigenen Partei. Weil er muss ja irgendwie die eigene Partei davon überzeugen, dass es jetzt das Richtige ist im Sinne von Stabilität für das Land, mit dem BSW zusammenzugehen, wo es in der CDU schon auch viele Leute gibt, die Bauchschmerzen haben. Einerseits natürlich wegen Forderungen, was jetzt die Ukraine-Politik angeht. Da gibt es hier auch in Sachsen Leute, die sagen, nein, wir müssen die Ukraine aber unterstützen. Die Person Sarah Wagenknecht, da sagt man halt, also das ist eine Altstalinistin oder das sind Altkommunisten hier. Warum sollen wir als CDU, als bürgerliche Kraft mit denen zusammengehen? Da habe ich Michael Kretschmer gestern mal gefragt, wie ihr denn den Widerstand so einschätzt. Und er hat das dann auch so ganz nonchalant weggelächelt.
Weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch überhaupt noch nicht besprechen können.
Ja, und das muss er jetzt aber tun irgendwann mal mit seiner Partei. Und also das eine ist, denen zu vermitteln, hey, wir müssen jetzt mit dem BSW zusammengehen. Und das andere ist natürlich, es gibt auch in der CDU Leute, die sagen, nicht nur ist das BSW ganz schlimm, sondern die AfD steht uns ja eigentlich viel näher. Also wollen wir nicht da dann doch irgendwie Brücken schlagen? Michael Kretschmer ist jemand, der das immer ausschließt. Das ist auch wirklich glaubwürdig, glaubhaft. Aber es gibt halt diese Stimmen in seiner Partei. Und da muss man jetzt auch gucken, wer im Landtag sitzt in Zukunft. Es gab einige personelle Wechsel in der Fraktion. Und mein Eindruck ist, dass sich eher die Direktkandidaten noch gegen die AfD behaupten konnten, die eher so die konservativen Knochen sind. Und die sitzen ja jetzt in dieser Landtagsfraktion, beispielsweise auch Sven Eppinger, das ist der Vorsitzende der Heimatunion, das ist der sächsische Ableger der Werteunion.
Henry Bernhard, hier ist Deutschlandfunk Kultur und ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage an Sie, wenn Sie mich hören.
Ich höre Sie.
Super. Henry, die Frage ist natürlich, also dieses, was wir gerade aus Sachsen gehört haben, letztendlich diese große Abgrenzungsfrage. Wie sind denn da jetzt die Diskussionen auch in Thüringen zu erwarten? Also klar, es gibt irgendwie irgendeine Möglichkeit auch, um die AfD herumzukommen. Die ist ein bisschen komplizierter, haben wir ja schon besprochen, als in Sachsen, aber möglich. Aber natürlich gab es ja auch über all die Jahre immer die Diskussion, ist denn die programmatische Nähe AfD, CDU nicht so, dass man darüber letztendlich auch mal nachdenken könnte, gerade von der Basis ausgehend? Werden diese Diskussionen jetzt wieder lauter?
Also man hat ja nach der letzten Landtagswahl, gab es ja richtig einen offenen Brief von mehreren CDU-Mitgliedern, auch von Abgeordneten, die für eine Zusammenarbeit mit der AfD gestimmt haben. Das ist dann Untergang. Solche Stimmen habe ich bis jetzt nicht mehr gehört, weil sich ja die AfD gerade unter Björn Höcke auch noch mal ein Stückchen weiter radikalisiert hat. Und man auch gesehen hat, was selbst mit der Wahl von Thomas Kemmerich für einen Sturm losging auf die AfD. Und da hat man ja quasi nur mit der AfD zusammen einen FDP-Mann gewählt. Ich glaube, dass man sich auf sowas nicht nochmal einlassen wird bei der CDU. Nein, ich glaube, die Signale sind schon eindeutig gesetzt, dass man mit dem BSW zusammenarbeiten möchte. Das Problem ist natürlich nur, dass es noch keine Mehrheit gibt für dieses Bündnis und man noch mindestens eine Stimme irgendwie von der Linken bekommen müsste oder irgendeine Duldung organisieren müsste. Und da haben natürlich viele Christdemokraten wieder ein Problem, wo ja auch die Frage besteht, ist denn eine Duldung auch schon eine Zusammenarbeit, wenn man das formal macht, oder wäre nur eine Koalition eine Zusammenarbeit? Und man hört ja bundespolitisch jetzt, die Diskussion ist ja ganz heftig zu Gange, ob man mit der Linken irgendwie was machen müsste. Und erstaunlicherweise hört man da ja aus verschiedensten Richtungen plötzlich ganz, ganz lockere Stimmen. Das sind natürlich alles Fragen, die man auch vorher hätte schon abräumen können, aber das hat ja die CDU konsequent vermieden in den letzten Jahren.
Man wollte das wahrscheinlich auch nicht wahrhaben und dachte, na, vielleicht kommen wir ja vielleicht doch da drum
herum. Vielleicht geht's gut, genau.
Vielleicht geht's gut. Und wir stecken mal den Kopf in Sand. Henry Bernhard, noch eine Frage zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Man hat ja immer wieder vermutet, naja, bei den Koalitionsverhandlungen sitzt dann auch eine bestimmte Person, nämlich die Namensträgerin Sarah Wagenknecht, mit am Tisch. Das hat ja zum Beispiel die ehemalige Bürgermeisterin von Eisenach, die Katrin Wolf, die auch Spitzenkandidatin in Thüringen war, ja kategorisch, naja, das ist jetzt eben genau die Frage. Hat sie es kategorisch ausgeschlossen? Wer spricht und wer verhandelt da dann mit?
Sie hat es bei uns im Programm gesagt, dass Sarah Wagenknecht nicht mit in den Koalitionsverhandlungen sitzen wird. Und ich habe auch gestern Abend ihren Co-Chef, es gibt ja zwei Landeschefs, Steffen, jetzt komme ich nicht auf den Nachnamen, jedenfalls ihr Co-Chef.
Das passiert aber bei neuen Parteien.
Auch er hat gesagt, nein, das war natürlich niemals vorgesehen, dass Sarah Wagenknecht in den Koalitionsverhandlungen mit drin sitzen möchte. Es ging nur darum, dass sie auch mal mit Mario Vogt, also dem CDU-Spitzenmann, sich unterhalten möchte. Mehr um mehr sei es da niemals gegangen. Also ich glaube, da hat auch intern, so parteiintern, da auch so eine Sprachregelung jetzt stattgefunden, dass man zumindest nicht sich davon schon den Beginn der Gespräche verhageln lassen möchte.
Mhm. Michael Kretschmer, Alexander Moritz hat es dargestellt, den kennt man. Der ist länger in der Politik. Mario Vogt ist auch schon ein paar Jahre in der Politik, aber natürlich nicht in so einer prominenten Rolle. Der CDU-Spitzenkandidat, der jetzt ja ziemlich wahrscheinlich Ministerpräsident werden wird. Hat der denn das Bodo-Ramelow-Format oder muss der da auch noch ein bisschen reinwachsen?
Michael Kretschmer, meinen Sie? Ach so.
Nee, wir reden jetzt über Mario Vogt, den CDU-Spitzenmann in Thüringen. Er ist noch sehr unbekannt im Land, muss man sagen. Er ist, die Leute, die ihn kennen, bei denen ist er auch nicht besonders beliebt. Es gab jetzt nochmal so eine Wahlumfrage, wen hätten Sie am liebsten als Ministerpräsidenten? Da war Mario Vogt sogar noch hinter Björn Höcke dann einsortiert. Also der hat noch eine Menge zu machen und er kann auch noch nicht so gut mit verschiedenen Menschen umgehen. Bodo Ramelow ist ja einer, der kann quasi mit einem Obdachlosen auf der Straße genauso reden wie mit dem Vorstandsvorsitzenden. Das fehlt Mario Vogt auf jeden Fall noch, verschiedene Menschen verschieden ansprechen zu können. Es gibt noch eine Menge Sprachhülsen, die man bei ihm hört in seinen Verlautbarungen. Da gäbe es noch viel zu tun. Und Bodo Ramelow ist ja einer, der sich sehr gern überparteilich gibt und der jetzt das noch mehr getan hat. Er hat ja gesagt, ich mache Wahlwerbung für die 70%, also eben die 70%, die nicht AfD wählen. Sowas ist von dem Mario Vogt unvorstellbar, so einen Satz zu hören, der natürlich immer für die CDU seine Wahlwerbung macht. Und ich denke, wir werden noch Überraschendes erleben in den nächsten Tagen und Wochen von
Bodo Ramelow, vielleicht
was seine Überparteilichkeit angeht.
Vielleicht könnte ja sogar Bodo Ramelow einfach Ministerpräsident
oder
bleiben.
Für Wirtschaft zuständig
Dieses
sein.
Dieses interessante.
Das wäre ja interessant, genau. Er hat sich ja immer als sehr pragmatisch irgendwie herausgestellt. Bodo Ramelow, vielleicht ist das
Kröte
auch noch mal
deutlich zu groß für die CDU zu schlucken.
Aber das Stichwort Wirtschaft habe ich jetzt irgendwie auf. Das wird uns nämlich noch in dem nächsten Gespräch interessieren, was dieses Wahlergebnis vielleicht für eine Auswirkung haben kann.
Genau, und wir sagen Danke an unsere Landeskorrespondenz an dieser Stelle.
Wir kommen zum Thema Wirtschaft. Auch das ist ein großes Thema gewesen. Wir haben es ja in den Umfragen auch erlebt. Viele befürchten, dass sie sich ihren Wohlstand nicht mehr so leisten können, dass sie den nicht mehr halten können. Und wir gucken jetzt in den Landkreis Mittelsachsen. Der hat rund 300.000 Einwohner. Die größte Stadt ist da die Berg- und Universitätsstadt Freiberg. Dirk Neubauer hat den Landkreis mit über 50% der Stimmen 2022 gewonnen. Er ist sehr erfahren. Er war früher noch als SPD-Mitglied mal 10 Jahre lang Bürgermeister der Kleinstadt Augustusburg. Und er weiß, wie wichtig es ist, die regionale Wirtschaft zu stärken. Schön, dass Sie bei uns sind, Dirk Neubauer.
Ja, wunderschönen guten Tag. Danke.
Welche Konsequenzen könnte denn das Wahlergebnis auf die regionale Wirtschaft haben?
Naja, in einem Landstrich, der auf Zuwanderung angewiesen ist, ist es keine gute Strategie, sozusagen den Rechten ihre Schlagzeilen zu stehlen. Und das ist ja das, was CDU hier teilweise im Wahlkampf gemacht hat. Auch teuer bezahlt hat mit 44.000 Wählern, die zur AfD abgewandert sind. Und das ist natürlich ein relativ verheerendes Signal. Ne? Wir haben viele Bereiche, wo wir wirklich, wirklich, wirklich jede Hand brauchen. Und wo soll die herkommen? Aus Brandenburg, aus Bayern? Wir brauchen Zuwanderung. Und das Signal, was wir jetzt setzen, ist genau das Gegenteil.
Und das sagen nicht nur Sie, sondern das sagt zum Beispiel auch Christian Haase. Er ist vom Landesverband der Familienunternehmer in Sachsen.
Für die sächsische Wirtschaft ist es nach dem Wahlergebnis wichtig, dass die sächsische Staatsregierung das Thema Weltoffenheit ganz oben auf die Agenda setzt. Denn wir brauchen hier als Unternehmen Fachkräfte aus dem Ausland und da ist das starke Abschneiden der AfD nicht hilfreich.
Befürchten Sie denn, dass sich nicht nur Fachkräfte, sondern auch Unternehmer gegen Sachsen entscheiden? Also Björn Höcke hat ja schon heimische Unternehmer, hat ja schon angedroht, die sich für die Vielfalt einsetzen, dass er das nicht gut findet.
Naja, das wird sich zeigen. Wir haben sehr viele international operierende Unternehmen hier. Wir haben sehr viel hochspezialisierte Unternehmen hier, die wirklich darauf angewiesen sind, auch kluge Köpfe anzuwerben, die mir schon in den letzten Monaten immer wieder gespiegelt haben, dass es mittlerweile schier unmöglich ist, gerade im ländlichen Raum, so Leute zu begeistern, beispielsweise auch nach Freiberg zu kommen. Wir sehen das auch an den Studierendenzahlen. Auch unsere Hochschulen sind ja sehr international ausgerichtet. Auch da sehen wir, dass die Zahlen sich nicht positiv entwickeln. Also das macht schon was. Und wir wären gut beraten, wenn wir jetzt endlich anfangen, nicht immer nur über Migration zu sprechen oder über Integrationsfehler zu sprechen, sondern mal einen Weg zu finden, wie wir das jetzt richtig machen. Wir sind, ich kann es immer nur sagen, darauf angewiesen. Alleine bei uns im Landkreis fehlen in den nächsten Jahren 10.000 Arbeitskräfte. 10.000 Arbeitskräfte. Und da rede ich nicht nur von den hochspezialisierten Leuten, sondern da rede ich wirklich von Arbeitskräften. Und es ist nicht klug, es ist einfach nicht klug, eine solche Abwehrstrategie den Leuten in die Köpfe zu setzen. Und das hat sehr viel, dieses Wahlergebnis hat sehr viel mit Mindset aus Landespolitik zu tun. Wenn ich den Leuten immer wieder vorbete, dass Migration uns quasi zurückwirft, dass es unseren Wohlstand gefährdet, dass die Energiewende gescheitert ist, dann reden das die Leute nach. Und das ist alles insgesamt Unfug. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich vermisse in der Politik wirklich die Kraft, den Leuten sich entgegenzustellen, ihnen auch mal zu sagen, Leute, das seht ihr falsch. Wir müssen das machen, weil wenn wir unseren Wohlstand wahren wollen, müssen wir genau das Gegenteil von dem tun, was wir hier erzählen.
Es gibt ja einen, das muss man jetzt gar nicht so parteipolitisch aufladen, aber der das ja immer wieder versucht hat und der das auch den Leuten erzählt hat, auch wie viel Zug eigentlich Thüringen braucht, damit der Wohlstand gehalten werden kann, nämlich niemand Geringeres als der Ministerpräsident Bodo Ramelow, der noch amtierende von der Linken, der es ja sehr wahrscheinlich nicht mehr sein wird, der aber auch am Wahlabend gesagt hat, oder seine Analyse, was eigentlich das Problem auch in diesem Wahlkampf war. Hören wir gerade mal.
Ehrlicherweise, dieser Wahlkampf war geprägt von Angst. Und wenn ich mir anschaue, wie viel Morddrohungen, wie viel Aufrufe zur Gewalt auch gegen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer meiner Partei ergangen sind, was wir dabei erlebt haben, das ist alles grauenvoll. Das macht auch deutlich, dass wir in einer polarisierten Zeit sind. Und fast kein reales Thema aus Thüringen hat wirklich eine Rolle gespielt.
Das sagt Bodo Ramelow, Herr Neubauer, das ist ein Thema, das ist für Sie ja keine Theorie. Es ist ja auch einer der Gründe, warum Sie sich zurückziehen aus der Politik, weil Sie es selbst erfahren haben. Damit waren Sie ja auch im ganzen Land in den Schlagzeilen. Ist das etwas, wo sich sozusagen neben dem Inhaltlichen einfach auch das politische Klima so verschlimmert hat?
Also das ist ein sehr, sehr hausgemachtes Problem. Diese Landespolitik hier ist schon seit sehr langer Zeit eigentlich nur noch auf der Jagd nach Stimmen. Hier geht es in diesem ganzen Wahlkampf, auch das kann ich auch für Sachsen bestätigen, hier ging es ganz selten um sächsische Themen. Hier ging es um Krieg oder Frieden, hier ging es um die Ampel, hier ging es um Grünen-Bashing, hier ging es um gescheiterte Energiewenden. Hier geht es nur um Angst, hier geht es nicht um Mut, hier geht es nicht um Zuversicht. Und das ist, was ich vermisse, auch ein Grund, warum ich mich zurückziehe. Nicht nur die persönliche Bedrohungssituation, die für mich unerträglich ist, sondern weil sie auch akzeptiert ist inzwischen. Aber das führt ja dazu, weil wir in breiten Teilen auch der etablierten Politik eine Akzeptanz dafür inzwischen haben. Da wird mir gesagt in einer Bedrohungssituation, ja, das müssen Sie aushalten oder was haben Sie denn erwartet, wenn Sie sich in ein solches Amt begeben? Und da sage ich, Leute, wenn ihr das vertretet, dann werdet ihr euer blaues Wunder erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind sehr viel näher an Weimar dran, als uns allen bewusst und vor allen Dingen als uns allen lieb ist.
Aber das ist ja eigentlich erschütternd, wenn Sie das sagen, als Landrat, der mit über 50%, ich habe es erwähnt, ja eigentlich gewählt worden ist. Wo sind denn die Stimmen, die Sie, ich hätte jetzt fast gesagt, in Schutz nehmen?
Naja, es gab nach meiner Bekanntgabe, gab es eine für mich wirklich auch sehr berührende Aktion, haben dann 20.000 Leute unterschrieben, dass ich weitermache. Aber wissen Sie, so eine Entscheidung treffen Sie ja nicht von 12 auf Mittag und die kippen Sie auch nicht wieder um, wenn so eine Aktion dann läuft. Das ist, wenn Sie über Monate, oder über Jahre in dem Fall, also über 2 Jahre lang genau das versucht umzusetzen, was ich versprochen habe, nämlich Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, große Veranstaltungen, offene Bühnen, wo Leute sich einbringen sollten. Und wenn Sie dann vor Glück kaum einschlafen können, weil mal 50 Leute gekommen sind, die nicht alle ausnahmsweise gegen was sind, sondern die mal bereit waren, für was ihre Köpfe zusammenzustecken, dann merken Sie, wissen Sie, wo ich hin will. Und ich wollte dieses Signal setzen, zu sagen, Leute, ihr könnt nicht eure Verantwortung delegieren. Ihr könnt nicht irgendwen wählen, der es dann für euch macht. Und das ist ein Fehler der Ostpolitik. Seit 30 Jahren erzählen wir den Leuten, bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Immer wenn es irgendein Problem gab, kam irgendein Politiker um die Ecke, der versprochen hat, er kümmert sich drum. Und jetzt, in Krisenzeiten, da wir alle brauchen, jetzt wissen die Leute gar nicht, was wir von ihnen wollen. Das ist eine ziemlich verheerende Analyse, aber ich finde, die Analyse muss man aushalten, um dann zu überlegen, was man macht. Und die AfD ist nur so erfolgreich, weil sie eine Präsenz vor Ort hat, weil sie genau in diese Lücke stößt, die andere aufgemacht haben. Das ist schon alles. Die stoßen in die Lücke und sie haben vermeintlich einfache Botschaften und das beides verfängt derzeit. Und wenn dann die anderen, die Verantwortung haben, auch nur Angst predigen und Untergang, dann wählt man das Original. Und genau das ist der CDU hier passiert. Ich kann wirklich nur hoffen, dass diese CDU nur ganz kurz sich über diesen vermeintlichen Wahlerfolg freut, weil eigentlich ist es ein vergifteter Sieg, der einen hohen Preis hat.
Der Landrat Dirk Neubauer mit einer sehr klaren und vielleicht nicht allzu hoffnungsvollen Analyse dieser Landtagswahl. Dirk Neubauer, ganz herzlichen Dank für Ihre Vielen Zeit Dank. Hier heute im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke vielmals.
Danke. Alles Gute.
Ja, Nana, wir sind eigentlich am Ende dieser Wahlsendung, aber wir haben natürlich
die nachdächtlich stimmt,
Begleitung von Raj Kolmorgen hier, dem Soziologen, der uns schon so einige tiefgreifende Analysen mitgegeben hat, die ein bisschen tiefer liegen als dem, was man so an einem Wahlsonntag ablesen kann. Herr Kolmorgen, Sie haben auch das gerade gehört, dieses Gespräch. Mhm. Das passt sehr zu dem, was Sie uns ja auch gesagt haben, Erwartungshaltung von Politik. Ja. Jetzt aber vielleicht die Hoffnung, dass es auch anders werden kann. Also was macht Ihnen Hoffnung oder mal anders gefragt, wenn sich der Wählermarkt so schnell bewegt hat in den letzten Jahren, kann der sich auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung bewegen?
Oh, na ehrlich gesagt, diesen Zweckoptimismus würde ich jetzt nur ungern verbreiten. Also ich will noch mal kurz anschließen an das, was Dirk Neubauer gesagt hat, mit dem Hinweis, in der Tat, diese überbordende Erwartungshaltung gibt es, eine geradezu oft konsumistische. Die haben wir allerdings in der Politik und wir meint jetzt die Gesellschaft auch selbst erzeugt. Und das fordert, denke ich, selbstkritische Reflexion. Und wie können wir das anders machen? Und da kommt jetzt meine Hoffnung. Denn es ist ja, ich würde diese Analyse auch nicht so ganz teilen, die er gerade vorgetragen hat. Also wenn ich jetzt an Sachsen denke, das gilt auch für Thüringen, aber in Sachsen weiß ich es noch ein bisschen besser. Da ist auf der landespolitischen Ebene im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Forschungs- und Wissenschaftspolitik in den letzten Jahren wirklich eine Menge passiert. Und da ist man auf die Bevölkerung zugegangen, auf die Akteure in diesem Feld. Also da könnte man sich das jetzt genauer anschauen, wofür wir gar keine Zeit haben. Also ich will nur sagen, so ganz furchtbar war es nicht, denke ich, auch in Politikfeldern der Landespolitik, also ureigenen Politikfeldern auf der landespolitischen Ebene. Aber wir zehren eben jetzt, wir sind nach wie vor noch, wie soll man sagen, Folgende und Betroffene dessen, was eben in den letzten mindestens mal 30, 40 Jahren passiert ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Man kriegt so etwas, solche Mentalitätsmuster, die gehen nicht von heute auf morgen aus dem Kopf, sondern man muss mit ihnen umgehen. Sie sind aber auch nicht unveränderbar. Selbstverständlich kann man sie verändern. Und was ich will es mal an einem Punkt festmachen, was ich mir wünschte wäre, dass wir auch bei dem Thema Migration erstens deutlicher sagen, wir müssen da gar nichts machen. Natürlich muss man keine Anwanderung haben. Wieso muss man das? Man muss gar nichts. Man muss auf Toilette gehen. Das ist das Einzige. Und man muss sterben. Aber man muss den Leuten erklären, und Herr Neubauer hat das ja vorhin angesprochen, was passiert, wenn die in bestimmten Bereichen nicht kommen? Und wir können euch das so und so schildern. Zu einem guten Teil seht ihr es ja heute schon. Wie wollt ihr denn das Problem lösen? Also das stärker kommunikativ machen, stärker begründen. Und was ganz wichtig ist, auch die Rahmenbedingungen mit bearbeiten und lösen die Probleme, über die wir jeden dritten Tag reden.
Und ganz kurz noch, eine ganz kurze Antwort, auch die mitnehmen, vor allen Dingen, wenn wir nochmal auf die Ü18-Wahlen gucken, vor allen Dingen die jungen Leute, wo sich die Muster, wie Sie ja gesagt haben, noch nicht so verfestigt haben.
Absolut. Und da passiert auch was. Also da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht in Defätismus kippen. Auf der lokalen Ebene, in den zivilgesellschaftlichen Organisationen, in den Vereinen bis in die Kirchen hinein. Lokalpolitik versucht das zu organisieren, manchmal händeringend, manchmal aber auch wirklich mit tollen Formaten. Und wir müssen auch da sagen, das braucht ein bisschen Zeit. Man kann, wenn man das Problem erkannt hat und jetzt neu inhaltlich ansetzt oder verändert und auch organisatorisch, kann man nicht erwarten, dass innerhalb von 2 Monaten und auch nicht 2 Jahren das ganz anders wird. Da brauchen wir auch einen langen Atem.
Ratsch Kollmoser sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, das Schlusswort des Soziologen von der Hochschule Zittau-Görlitz.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und vielen Dank, dass Sie uns auch zugehört haben. Diese 2 Stunden haben wir, glaube ich, einiges an Zahlen sortiert. Corbinian Frenzel
und Nana Brink.
Und wir weisen noch hin auf die Deutschlandfunk-App. Da können Sie natürlich noch mal alles Interessante bestimmt hören.